Ich schalte jetzt wieder auf Hochdeutsch um. Und zwar darum, damit möglichst viele Menschen, die jetzt vielleicht auch im Livestream zuschauen, das verstehen können, diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus. Und ich bin überzeugt, in ein paar Minuten merkt ihr gar nicht mehr, dass ich Hochdeutsch spreche. Das merkt man dann gar nicht mehr. Aber heute das Thema Single sein, nur Plan B. Darum geht's in dieser Predigt. Und man kann ja die berechtigte Anfrage stellen, ob ich denn als Verheirateter jetzt die richtige Person bin, um darüber zu sprechen. Das ist wirklich berechtigt, obwohl ich ja auch zwischen 25 und 31 war ich 6 Jahre lang Single und das im besten Alter, wo rundherum Paare sich gebildet haben und Leute haben geheiratet. Und ja, das war nicht immer so leicht für mich. Diese Zeit war manchmal auch ein Zerriss, weil ich wusste ja nicht, ob Gott für mich eine Frau bereit hat oder nicht. Und wenn man das gewusst hätte, dann hätte ich das viel lockerer nehmen können, aber das wusste man ja nicht. Und trotzdem ist dieser Einwand berechtigt, ob ich für dieses Thema geeignet bin. Und darum lasse ich auch unter anderem einen Mann zu Wort kommen, der war zeitlebens Single, nämlich den Paulus. Und ich habe ein Buch gelesen kürzlich, das Ehebuch von Tim und Kathy Keller. Und das ist übrigens genial. Das empfehle ich jeder Person, die sich einigermaßen für Ehe interessiert. Ob er jetzt verheiratet ist oder nicht, oder ob er heiraten will oder auch nicht. Das ist einfach ein Grundlagenthema von der Bibel her und das sehr, sehr zu empfehlen ist. Und in diesem Buch hat es auch ein Kapitel über Single sein. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, ich bin so doof. Ich hätte schon vor 10 Jahren über das predigen sollen. Und ich habe jetzt gedacht, ich muss unbedingt eine Predigt darüber schreiben. Und so sind wir heute angekommen. Tim Keller schreibt übrigens, was eben auch noch wichtig ist, und das ist mir auch noch mehr aufgefallen in diesem Buch, dass ja Ehe und Ledigsein, das hängt zusammen. Das ist nicht das eine und das ist was anderes für die einen, das ist für die anderen, das hängt zusammen. Wir werden es heute sehen. Und Tim Keller, er schreibt zum Beispiel auch, Singles können ihr Single-Leben nur dann gut führen, wenn sie sich gut und ausgewogen über die Ehe informiert haben. Ohne diese Grundlage werden sie entweder vor Sehnsucht nach einem Ehepartner vergehen oder aber die Ehe gering achten. Und beides ist nicht gut. Aber umgekehrt ist eben auch wichtig für die Verheirateten, dass sie sich über das Single-Sein informieren, nicht nur vom eigenen Erleben her, vielleicht vom Vorher, von früher, sondern eben auch von der Bibel her. Und so schreibt der Single Paulus in 1. Korinther 7, 27, wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Boah, okay. Und weiter sagt er, solltest du aber doch heiraten, so ist das keine Sünde. Ja, wenigstens das, oder? Kann man schon mal froh sein. Und auch wenn eine junge Frau heiratet, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gern die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Eines ist sicher, liebe Brüder, die Zeit, die noch bleibt, ist kurz. Deshalb sollen die Männer ihre Ehe nicht zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt machen und selbstverständlich auch die Frauen nicht. Man hört ein leises Lächeln im Hintergrund, was das wieder heißen mag. Lass ihn mal stehen. Aber was zuerst auffällt, ist, dass Paulus sagt, wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Interessant, okay. Und im Vers 7 sagt er sogar, also das haben wir jetzt nicht gelesen, aber wenn wir vorher zurückgehen würden, heißt es, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue, aber wir sind nicht alle gleich. Ich möchte nochmals betonen, wir schauen dieses Thema heute an aus Sicht des Single-Seins. Und jetzt die Verheirateten denken, oh, was ist denn da jetzt los? Genau, wir kommen dann schon noch auf andere Themen auch noch. Aber das sagt hier der Paulus. Und ich muss euch sagen, eigentlich ist das vielleicht ein bisschen verwirrend, dass Paulus sowas sagt. Denn wenn wir schon mal den Epheserbrief gelesen haben, in Epheser 5, da hat Paulus, schreibt er über die Ehe. Und er hat eine sehr hohe Sicht der Ehe. Also wir staunen, was er da in die Ehe hineinlegt. Warum schreibt er hier in diesem Kapitel so etwas? Hat er vielleicht einen Ehestreit mitbekommen zwischen Freunden und er hat jetzt das irgendwie schlecht interpretiert? Nein, ganz und gar nicht. Grundsätzlich sagt Paulus, beides ist gut. Verheiratet sein ist gut, aber das Ledigsein ist auch gut. Er spielt nicht das eine gegen das andere aus. Keines ist dem anderen irgendwie grundsätzlich überlegen. Und damit bringt Paulus das Unverheiratetsein auf einen ganz anderen Stand. Auf einen Stand, wie das in anderen Religionen oder auch in Kulturen überhaupt nicht bekannt ist. Denn da waren, auch gerade in antiken Zeiten, waren Familie und Nachkommen, die waren das Nonplusultra. Also wenn du da keine Nachkommen hattest, dann hattest du verloren. Dann hattest du quasi wie keine Zukunft. Dann konntest du keine Ehre haben. Also es gab quasi keine Ehre ohne Nachkommen. Das war so das Bild in allen antiken Religionen und Kulturen, oder fast allen. Aber sowohl der Gründer des Christentums, Jesus Christus, und sein führender Theologe, der Paulus, die waren beide ledig, ihr ganzes Leben lang. Und Jesus war ein vollkommener Mensch. Und darum ist es falsch, wenn man irgendwie den Ledigen anhängt, sie seien nicht ganz vollkommen oder nicht ganz irgendwie vollwertig. Ist nicht richtig. Jesus war vollwertig als Lediger. Und so kommt Paulus in dem Bibeltext zum Schluss, dass Single-Sein ein guter, von Gott gesegneter Stand ist. Nichts Unvollständiges. Ja, er kommt sogar zum Schluss, dass Single-Sein Dinge hat, Bereiche hat, wo es sogar dem Verheiratetsein überlegen ist. Wir kommen dann noch darauf. Wie kommt es denn, dass die westliche Christenheit dieses hohe Bild verloren hat, also das hohe Bild des Ledigseins? Warum haben wir das verloren? In der Christenheit vor allem auch. Werden Singles nicht oft angesehen, als würde ihnen etwas fehlen? Und ich muss ganz offen sagen, ich habe das auch schon unbewusst, also im Kopf drin gehabt und ich hoffe, ich habe das jetzt weniger. Zum Beispiel habe ich einen Bekannten, mit dem habe ich studiert, und der ist in Afrika in der Mission und in einem wirklich happigen Hintergrund. Also da ist nicht viel Westliches vorhanden. Und ich habe schon gedacht, hey, wieso hat der eigentlich keine Frau? Das würde ihm sicher auch gut tun, oder ist das alleine? Und eigentlich habe ich ja genau gleich gedacht. Aber es hat auch noch andere Gründe, die man auch berücksichtigen muss. Und es ist wahrscheinlich auch nicht schlau, wenn man den eigenen Kindern schon von klein auf immer so sagt, ja, wenn du dann mal verheiratet bist, dann. Wie wenn es das Selbstverständlichste wäre. Natürlich ist es hoffentlich verbreitet und machen das viele. Es ist auch was Wunderbares, oder? Das ist ganz klar. Aber vielleicht sollte man das nicht so in die Köpfe der Kinder transportieren, als sei das das Normalste der Welt und gäbe es gar keine Alternative. Und so hat man das zum Plan B abgestempelt für ledige Christen, oder? Also Plan B fürs Leben, das ist das Ledigsein. Hat man das abgestempelt. Und wir sehen dieses Denken auch an einigen Grundüberzeugungen, die ihr vielleicht auch schon gehört habt. Zum Beispiel, sobald du mit Gott alleine zufrieden bist, dann wird Gott dir einen wunderbaren Menschen ins Leben hineingeben. Mit anderen Worten, durch Zufriedenheit kann Gott dich dann beschenken und du kannst dir den Segen verdienen aus Zufriedenheit. Ist ja schon ein bisschen schräg. Oder eine andere Grundüberzeugung: bevor du einen wunderbaren Menschen heiraten kannst, muss Gott dich selber zu einem solchen Menschen machen. Und dann bist du dann offen und Gott schenkt dir dann auch seine Ehepartner. Und auch das wiederum, als wäre die Ehe eine Belohnung für besonders gesegnete und geheiligte Leute. Aber hinter diesen Aussagen steckt die Annahme, dass das Single-Dasein ein Stand des Mangels ist für Menschen, die noch nicht richtig reif für die Ehe sind. Und das ist falsch, ist nicht richtig. Es gibt eine Autorin, die heißt Paige Benton Brown, und die sagt im Blick darauf Folgendes. Ich möchte auch immer ein paar Zitate auch geben heute von Ledigen. Sie sagt: Ich bin nicht ledig, weil ich geistlich zu labil bin, um einen Ehemann verdient zu haben. Und auch nicht, weil ich geistlich zu reif bin, um einen zu brauchen. Ich bin ledig, weil Gott so überwältigend gut zu mir ist, weil das sein bester Weg für mich ist. Und das ist genau die richtige Haltung. Oder wenn das sein Weg für mich ist, ist das der beste Weg. Und wenn der Weg die Ehe für mich ist, ist das auch der beste Weg. Und hinter ihrer Sicht, diese Sicht deckt sich ja wirklich auch mit 1. Korinther 7 und zeigt, wie hoch die Bibel das Single-Dasein einstuft. So hoch, wie kein anderer Glaube das tut oder keine andere Weltanschauung. Paulus erwähnt in Vers 7 zusätzlich noch einen interessanten Aspekt. Wir lesen das, den ersten Teil habe ich schon gelesen. Ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Das zeigt also, es gibt eine Gabe des Ledigseins. Was ist das für eine Gabe? Vielleicht zuerst mal, was es nicht ist. Also diese Gabe, damit ist nicht gemeint ein völliges Desinteresse an der Ehe. Das ist es nicht. Es geht auch nicht darum, dass man durch die Gabe keine emotionalen Kämpfe hätte mit dem Alleinsein oder keine innere Unruhe. Wenn in den Briefen Paulus dieses Wort Gabe braucht, dann meint er damit nicht einen Zustand. Zack, der ist immer so. Und dass alles dann immer reibungslos läuft, stressfrei und leicht. Es ist schlicht eine von Gott gegebene Gabe, andere Menschen aufzubauen. Also eine Gabe ist etwas, das man anwenden kann, um andere aufzubauen. Und das ist nicht ein innerer Zustand, der immer so wäre. Haben wir letzten Sonntag ja auch angeschaut bei den Gaben. Und für Paulus lag also die Gabe der Ehelosigkeit in der Freiheit, sich intensiv auf die Arbeit für das Reich Gottes einsetzen zu können. Und zwar so intensiv, wie das eine Person, die verheiratet ist, nicht tun kann, in jedem Fall. Und trotzdem, Paulus diese Gabe hatte, könnte er also auch selber emotionale Kämpfe gehabt haben mit dem Alleinsein. Vielleicht musste er auch kämpfen mit gewissen Frauen, die er enorm hübsch gefunden hat. Also das wüssten wir jetzt nicht, ob es so war, aber es könnte sein. Es ist also wichtig, wenn du diese Gabe hast, dann heißt es nicht, dass dir das Alleinsein immer leicht fällt und alles wie durch Butter geht. Nun sitzen vielleicht Singles da, die sagen, ja gut, also mit dem Ratschlag von Paulus kann ich jetzt überhaupt gar nichts anfangen. Ich möchte gerne heiraten, aber ich finde keinen Partner. Und ich muss verzichten auf Zweisamkeit, auf Sexualität, auf Kinder und so weiter. Und vielleicht würde Paulus hier auch sagen, hey, ich kann dich gut verstehen. Ich verstehe das, denn ich kenne solche Gedanken ja auch. Und um damit klarzukommen, müssen wir jetzt aber einen Schritt weitergehen. Wir müssen wie eine neue Sicht einnehmen, denn Paulus hat diese neue Sicht eingebracht durch das Evangelium. Als Single, also die Gesellschaft sagt, als Single wirst du einsam und du kommst zu kurz, so das ist die Single, die die Gesellschaft transportiert. Aber jetzt kommt Gott und sagt, hey, willkommen in meiner Familie. Willkommen bei mir in meinem Reich. Die Gemeinde ist dir als Familie gegeben. Und Gott bindet uns Gläubige so nah zueinander und aneinander, dass eine Familie entsteht. Die Gemeinde ist eine Familie für alle. Dass auch die Alleinstehenden eine Familie haben, eine geistliche Familie. Dass die Alleinstehenden Brüder und Schwestern haben und auch Kinder. Und ich habe das so schön gefunden in einer Gemeinde, wo immer wieder, also es war ein Ehepaar, die konnten keine Kinder haben. Und der Mann, der hatte so gerne kleine Kinder, und der hat altbot so ein kleines Kind rumgeschleigt. So ein Säugling im Arm, manchmal den ganzen Gottesdienst. Das ist so schön, das ist doch Familie. Wo kann man das sonst haben? Kannst du mal zu den Nachbarn gehen und Leuten, kann ich mal euren Säugling ausleihen für eine Stunde? Ich möchte ihn ein bisschen halten. Denken die, hallo, ist alles okay? In der Gemeinde ist das möglich. Und hier sind wir Paare gefordert. Wie können wir leben, dass die Alleinstehenden den Eindruck haben und das Gefühl haben, doch, das ist Familie. Die Gemeinde ist auch meine Familie. Wie können wir das tun? Als ich Single war, eben diese 6 Jahre lang, war eigentlich der Gottesdienst am Sonntagmorgen der Höhepunkt. Also das sage ich jetzt immer noch. Ich finde das mega schön. Und nicht nur das, was jetzt im Gottesdienst selber passiert, sondern auch das nachher das Austauschen, das Reden. Darum fehlt ja auch so viel. wenn man das nicht richtig umsetzen kann, sei es mit Maske oder gar nicht über Livestream, da fehlt etwas. Die Gemeinschaft kannst du nicht transportieren über den Bildschirm. Und ich bin froh, dass wir dieses Livestream haben. Das ist enorm wichtig, aber trotzdem, es fehlt etwas. Und das habe ich am Sonntagmorgen jeweils, ich fand das so super und so schön und ich habe darin gebadet. Und dann hat man auch gequatscht und gesprochen. Und dann gingen alle nach Hause in die Familien und ich war alleine. Also empfand ich das dann, oder? Das ging mir zum Teil recht schlecht am Sonntagnachmittag. Und ich weiß nicht, wie es anderen geht in der Gemeinde, die alleine sind. Aber das muss man sich auch ein bisschen bewusst machen, wenn man ein Paar ist. Und ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken als Paar, wie können wir die Alleinstehenden integrieren? Sicher auch durch Einladen, ist ganz klar. Aber nicht nur am Sonntagnachmittag, vielleicht auch sonst mit den anderen etwas unternehmen, Sport oder Shoppen oder irgend sowas. Aber vielleicht könnte man ja auch sagen, dass man bewusst eine alleinstehende Person anfragt als Götti oder Gotti für das Kind. Und das könnte unter Umständen ein großer Gewinn sein für alle Beteiligten. Aber wichtig ist, dass wir Ehepaare, den Alleinstehenden, auch immer wieder mal einen Einblick gewähren in unsere Ehe. Dass wir ein Stück weit auch transparent sind. Und zwar nicht nur, dass wir das Sonntagsgesicht zeigen, sondern auch die Dinge, die schwierig sind. Das ist noch wichtig. So sehen die Singles, Ehe ist nicht so leicht. Ehe ist schwer. Und wisst ihr, was die Singles auch sehen? Hoffentlich, die werden sehen, Ehe ist auch herrlich. Ehe ist mega schön. Also sie sehen, es ist beides. Es ist schwer und es ist sehr schön. Und das ist wichtig, denn so bekommen sie ein realistisches Bild von Ehe. Ein realistisches Bild. Und das hilft ihnen einerseits im Blick auf ihr Single-Sein und andererseits auch im Blick auf die Partnerwahl. Gerade die Partnerwahl ist enorm wichtig. Gerade, dass man gute Kriterien wählt, die wirklich auch erhebt, einen Blick auf die Zukunft. Und wenn man da oberflächlich ist, das kann fatal sein. Wenn einem die schönen Augen das Einzige sind oder die Verliebtheitsgefühle, wisst ihr was? Verliebtheitsgefühle, die vergehen. Ein paar Jahre später in durchwachten Nächten und Problemen im Arbeitsplatz und alles, die Verliebtheitsgefühle, die haben sich schon längstens verabschiedet. Das wissen wahrscheinlich alle, die verheiratet sind. Nicht, dass es keine Emotionen mehr gäbe, hoffentlich nicht. Aber es sind diese Verliebtheitsgefühle, die so klassisch sind, die verändern sich und die sind dann nicht mehr da. Darum sind sie nicht schlau als Prüfungskriterium, ob man heiraten sollte nicht. Aber es gibt noch etwas, das Singles mit ihrer Situation, noch etwas, das Singles hilft, mit ihrer Situation umzugehen und auch allfälligen Sehnsüchten, nämlich Vers 29. Hier sagt der Paulus, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die Frauen haben, als seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Also Paulus redet von einer Begrenzung. So eine Grenze auf zwei Seiten. Die erste Begrenzung, das ist das erste Kommen von Jesus. Hier, das haben wir hinter uns. Und die zweite Grenze liegt vor uns. Und das ist das Wiederkommen von Jesus. Wir sind also in dieser Zwischenzeit drin. Also die Zeit, wo wir drin sind, die wird aufhören. Die wird vergehen. Und in dieser Zeit sollen wir ausgerichtet leben auf das hereinbrechende Reich Gottes. Mit anderen Worten, die Zeit mit allem Irdischen, die wird vergehen. Und jede Ehe ist nur vorläufig. Jedes in dieser Zwischenzeit, all das ist nur vorläufig. Es ist nicht endgültig. Und diese Ewigkeitsperspektive, die hilft uns, aber besonders auch dir, wenn du Mühe hast mit dem Alleinsein und das schwer erlebst. Es wird die Zeit kommen, wo du nicht mehr darunter leidest. Man kann vielleicht auch gewissen Eheleuten sagen, wenn du es schwer hast in der Ehe, es wird die Zeit kommen, wo du nicht mehr darunter leidest. Halte durch, genau gleich wie die Ledigen auch durchhalten müssen. Halte durch. Es wird die Zeit kommen, wo das aufhört. Und jetzt ist aber wichtig, dieses Leben geht nicht ohne Leid. Also wir können nicht ein Leben erwarten ohne das Leid. Und wir dürfen nicht das Leid herunterspielen und sagen, ja, tu jetzt nicht so. Paulus hat ja gesagt, das Ledigsein sei ein hoher Stand, also ist doch okay für dich. Nein, es ist manchmal einfach schwer. Und das müssen wir einfach so stehen lassen auch. Aber die Sicht auf die Ewigkeit und das Reich Gottes kann helfen in diesem Schweren drin. Dass wir das Leiden eben nicht als Endpunkt sehen, So, sondern wir sehen, nein, der Endpunkt ist was anderes, da geht es noch weiter. Und heute meinen doch viele, mit der großen Liebe beginnt das wahre Leben. Vielleicht würde man das nicht so ausdrücken, aber irgendwo ist es uns, wird es uns vermittelt, wenn ich nur den Richtigen oder die Richtige treffe, dann bin ich richtig angekommen im Leben, dann beginnt das Leben. Und in der Unterhaltungsindustrie setzen unzählige Romane und auch Filme genau dort ein, wo zwei Menschen diese wahre Liebe suchen. Und wenn sie sie gefunden haben, dann ist es fertig. Dabei eigentlich fängt sie erst richtig an. Mit anderen Worten, dann ist irgendwie dann nicht mehr schön oder was. Also ich finde Ehe sehr schön. Aber wenn man das wieder dann so und wenn es in der Ehe übrigens, habt ihr auch schon gemerkt, wenn Ehe thematisiert wird in den Filmen, dann ist es meistens Eheprobleme und schwierig. Und immer das Gute ist dann immer die Verliebtheitsphase und dann findet man sich und zack, fertig. Und mit dem sagt man eigentlich, dass die Botschaft, was im Leben zählt, ist dann die wahre Liebe finden. Und alles andere ist Vorgeplänkel. Und was nachher kommt, wenn man es zu ernst angeht, dann ist es wieder schwierig. Das finde ich völlig unrealistisch. Und das ist ein völlig falsches Bild, auch ein verzerrtes Bild, auch von Ehe. Denn das Neue Testament hat eine ganz andere Sicht von Ehe, nämlich eine sehr, sehr hohe Sicht. Und ihr müsst mal Epheser 5 lesen. Das ist ein Hammer-Abschnitt über die Ehe. Aber dieser Abschnitt zeigt auch, dass Ehe mehr ist als Sexualität. Mehr ist als soziale Stabilität oder Zweisamkeit oder Kinder bekommen. Was ist denn Ehe? Gemäß der Bibel ist Ehe ein Spiegel unserer Vereinigung zwischen Gott und uns. Also die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein Spiegelbild für die Ehe zwischen Jesus und dir und uns. Das ist ja diese Ehe, die im Himmel mal geschlossen wird. Und die Ehe, die menschliche Ehe, hat eine unerhört hohe Aufgabe, dass sie das sichtbar macht, was im Himmel mal gilt. Und darum ist sie enorm hoch in den Augen von Gott und auch eben von ihr, von Paulus. Also christliche Ehen sind ein Wegweiser auf den Himmel, auf diese Ehe im Himmel. Und christliche Ehen verkünden quasi das Evangelium. So wichtig sind sie. Und darum hat das Reich Gottes, hat Gott selber ein großes Interesse an stabilen Ehen, an guten Ehen, dass diese Ehen eben dieses Bild auch ein Stück weit wirklich reflektieren können zwischen Gott und uns, was an dieser Ehe dann mal sein wird. Und auch, ja, und Gott hat darum auch ein Interesse, dass wir eine Ehe eingehen aufgrund von guten Kriterien. Also diese Partnerwahl, die man hat, dass die wirklich gut überlegt ist. Und Tim Keller sagt sogar, also das finde ich jetzt ein bisschen direkt, aber eigentlich hat es was. Trifft nicht so den Nerv unserer Zeit, aber egal. Singles sollen nicht so tun, als ob die Frage, wen sie heiraten, allein ihre Privatsache ist. Das ist aus Gottes Sicht gesprochen, weil er ein Interesse daran hat, dass Ehen herankommen, die ein wunderbares Bild abgeben von dieser Liebe zwischen Jesus und uns. Aber was Epheser 5 auch meint, unsere Seele braucht diese Ehe mit Jesus, weil das mehr erfüllt, als jede irdische Ehe das überhaupt tun kann. Und Paare, die nicht um die Vorläufigkeit der Ehe wissen, die werden es schwerer haben, eine schöne Ehe zu gestalten, weil sie dann zu viel von sich gegenseitig erwarten. Ohne eine tief erfüllende Liebesbeziehung zu Jesus schon jetzt und ohne diese Erwartung auf die Ewigkeit, auf den Himmel, was dort kommen wird, werden wir zu viel voneinander erwarten und werden uns gegenseitig verletzen. Und diese Sicht brauchen auch Singles. Wenn ledige Christen nicht eine befriedigende Liebesbeziehung zu Jesus haben, lassen sie sich von falschen Sehnsüchten leiten und sie scharen sich damit ebenfalls. Wenn sie aber lernen, ihre Freude und einfach ihren Frieden aus der Beziehung, aus der Ehe mit Jesus zu nehmen, dann bekommen sie die Kraft, den Weg zu gehen als Single, das Leben zu meistern, ohne das Gefühl zu haben, sie sei nur halbwertig und ihnen fehle doch etwas. Tim Keller bringt es hier nochmals gut auf den Punkt. Dieselbe Vergötterung der Ehe, die heute dein Single-Leben entstellt, wird morgen deine Ehe beschädigen, falls du doch noch heiratest. Also fahre in deinem Herzen Ehe und Familie um eine Stufe zurück. Setze Gott konsequent an die erste Stelle und fange an, dich deinem Single-Leben zu freuen. Ich denke, das gibt eine realistischere Sicht von dem Ganzen. Und vielleicht ein bisschen, wenn die Erwartung runtergeht, dann ist es vielleicht auch ein Stück weit einfacher, sowohl in der Ehe wie auch für Singles. Aber Paulus geht hier aber noch einen Schritt weiter. Also für ihn ist das Single-Sein nicht nur gleichwertig wie verheiratet sein, sondern für ihn hat es sogar noch Vorteile. Gewisse Vorteile. Also ich meine natürlich, wenn man jetzt eine Predigt machen würde über verheiratet sein, dann käme man von einer anderen Seite her. Dann würde man auch Vorteile sehen vom verheiratet sein, das ist ganz klar. Aber jetzt kommen wir von dem Richtung Single sein her. Und Paulus sagt hier ab Vers 32, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Also hier geht Paulus hin und er wendet jetzt die Ewigkeitsperspektive an auf das Single-Leben. Und für ihn liegt der Vorteil hierin, dass ein Single sich ungeteilt einsetzen kann für den Herrn, für das Reich Gottes. Weil das, also er muss sich dann nicht teilen, er hat nicht irgendwie Ablenkung von Familienleben oder Sorgen ums Familienleben, das hat der Single dann in dem Sinn nicht. Und das beginnt schon mit der stillen Zeit. Also wenn du Single bist, dann kannst du in deiner Wohnung stille Zeit machen und hast einfach Ruhe. Und wenn du schon frisch verheiratet bist, merkst du plötzlich, da schleicht noch eine Gestalt durch die Wohnung und lenkt ab. Natürlich eine ganz tolle Gestalt, da freut man sich ja, aber irgendwie doch, musst du schauen, dass du deine Ruhe hast. Und wenn da noch Kinder sind, ja dann gute Nacht. Mit stille Zeit, oder? Und dann musst du noch ganz andere Dinge herausfinden, dass du das einigermaßen durchziehen kannst. Und es ist doch so, ein Familienleben kann uns zeitweise ganz tüchtig in Beschlag nehmen. Und ihr Lieben, das muss auch so sein. Das muss so sein, das gehört dazu, das ist wichtig. Schließlich haben wir als Ehepartner und auch als allenfalls auch Eltern, wir haben eine große Verantwortung. Und die Verantwortung sollen wir wahrnehmen. Das ist wichtig, das braucht Kraft. Deine Kinder können in Nöte kommen, dein Ehepartner auch. Und da wird von dir erwartet, dass du dich darum kümmerst. Und da müssen gewisse andere Dinge, auch Reich Gottes, müssen hinteranstehen. Das ist normal, ist einfach so. Und du hast dann aber weniger Kapazität für das Reich Gottes. Jemand sagte mal, wenn du verheiratet bist, arbeite nicht so fürs Reich Gottes, wie wenn du keine Familie hättest. Das könnte fatal werden. Du denkst, ja, ich mache es für Gott, für Jesus. Und die Familie gehört vor die Hunde, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Also das sollte man nicht machen. Und darum war für Paulus ja ganz klar, ich habe eine Berufung, das Evangelium in die Welt hinauszubringen. Und ich darf nicht heiraten, ich darf keine Familie haben, das geht nicht zusammen. Da würde ich meiner Verantwortung nicht gerecht werden. Und so hatte er sonst hätte er ein geteiltes Herz. Und bei mir ist es auch so, ist ganz klar. Ich kann mich nicht für Gott einsetzen ohne Rücksicht auf Familie. Das wäre nicht sehr weise, es wäre nicht gut. Und so bin ich ein Stück weit geteilt. Und hier haben Singles im Blick auf das Reich Gottes einen Vorteil, wie Paulus ausführt. Natürlich sind auch Singles nicht so immer ganz ungeteilt. Schließlich leben sie ja auch in dieser Welt. Diese Welt, wo es Sorgen gibt. Und gewisse Sorgen sind für Singles noch schwerer zu tragen, weil sie alleine tragen müssen. Ganz klar. Aber Paulus meint hier schlicht jetzt mal, für mich als Single ist es einfacher, mich ganz fürs Reich Gottes einzusetzen. Diesen Punkt will er hier herausstreichen. Nun sagst du vielleicht, du kannst ja gut reden da vorne, du bist verheiratet. Und von dieser Gabe der Ehelosigkeit spüre ich also auch nicht so viel. Und ich kann man wie diese Spannung nicht einfach auflösen. Aber ich möchte dir Mut machen, wenn es dir so geht, dann suche Jesus und seinen Trost immer wieder. ja, suche ihn intensiv, häng dich an ihn und klage auch vor ihm. Denn Jesus konnte ich verstehen. Er war auch Single. Und er hat auf das alles verzichtet, auf Familie, auf Sexualität, auf Zweisamkeit mit einer Frau. Er hat auf das verzichtet, damit er dich und mich erlösen kann. Dass er ungeteilt ist, hat er das gemacht. Er will dir eine Ewigkeit bei sich im Himmel schenken. Und diesem Auftrag hat er alles untergeordnet. Seine persönlichen Bedürfnisse nach einer Frau, nach Familie hat er zurückgestellt, weil du ihm so wichtig bist. Aber Jesus will dir nicht nur eine schöne Ewigkeit schenken im Himmel, das auch, aber er will dir auch jetzt schon helfen in diesem Leben. Auch gerade bei deinen Herausforderungen im Single-Sein. Gott sagt nicht nur, das Single-Sein ist gut. Er hilft dir auch, die Belastungen zu tragen, die Befähigung zu geben, das auszuleben. Und das passiert dann, wenn wir in Jesus unsere Erfüllung finden. Wenn wir ihn suchen und immer wieder auch sagen, Jesus, du musst mir das geben, was ich wirklich brauche. Dann werden wir sie in ihm finden. Margaret Clarkson, eine etwa 60-jährige Frau, Autorin, die spricht davon, dass ihr ganzes Leben in dieser Spannung drin, diese nie endende Spannung drin, sagt sie, abläuft. Einerseits zwischen Kampf, es macht mir ein bisschen Mühe, und andererseits, sie merkt, Gott befähigt sie, das allein zu sein, zu leben. Das ist immer eine Spannung. Und sie sagt, ich zitiere sie, eine Menge von unverheirateten Christen jeden Alters und Umstands haben Gottes Vermögen in dieser Sache bestätigt, eben dieser Spannung. Er hat versprochen, für unsere Bedürfnisse zu sorgen, und er bestätigt sein Wort. Wenn wir in ihm Erfüllung suchen, dann werden wir sie finden. Es mag nicht leicht sein, aber wer sagt schon, dass das christliche Leben leicht war? Das Kennzeichen für Christi Jüngerschaft war ein Kreuz. Das Kreuz. Und das bringt die Spannung zwischen dem Kampf und der Befähigung, wo Gott schenkt, in dem Alleinsein, bringt es wunderbar zum Ausdruck. Es ist eben beides. Er befähigt und gleichzeitig ist es trotzdem auch immer wieder auch herausfordernd. Und zum Schluss möchte ich nochmal Paige Brown zu Wort kommen lassen. Ich finde, das sagt sie wunderbar. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Ledig sein ist nichts Minderwertiges. Aber ich möchte schon heiraten. Ich bete jeden Tag dafür. Vielleicht werde ich in den nächsten 1-2 Jahren einen Mann kennenlernen und mit ihm vor den Traualtar treten, weil Gott so gut zu mir ist. Aber vielleicht werde ich auch nie mehr mit einem Mann ausgehen, weil Gott so gut zu mir ist. Es ist eben beides. Es ist beides. Und beides ist wertvoll. Das Verheiratetsein, aber eben auch das Ledigsein. Und Gott gibt uns die Kraft dazu, wenn wir ihn wirklich auch darum bitten und ihn suchen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, es ist wirklich interessant und erstaunlich, Herr, wie du so viel Wert leihst. Ist ledig sein, auch wie es geheiratet sein. Du hast beides enorm hoch aufgelupfen und da hebst du dich, ja, und der Glaube an dich hebt sich ab von allen anderen Religionen. Ich danke dir viel, viel mal für alle ledigen Personen, die du in unsere Gemeinde gegeben hast. Und du weißt genau, wo ihre Herausforderungen sind. Sei es in der Gemeinde, im Gemeindeleben, dass man sich manchmal vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, wenn man nicht geheiratet ist, nicht eine Familie hat. Oder vielleicht manchmal auch wie ein 5. Rad am Wagen. Aber du weißt auch die Herausforderungen dann daheim, vielleicht einmal allein sein oder Bedürfnisse, die da sind, auch nach Zweisamkeit. Und Herr, wir möchten als Gemeinde einfach ganz fest um Stärkung bitten für alle Alleinstehenden, jetzt von jung bis alt, in all diesen Herausforderungen und auch Belastungen. Bitte hilf du ihnen und bitte hilf uns, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr können, auch als Paar uns öffnen und sie probieren integrieren, auch in unser Leben hinein. Und dass wir noch mehr Familie leben können, auch im Blick auf Singles, auf die Alleinstehenden. Und Herr Jesus, du siehst auch die Jungen, die ja, möchten heiraten. Vielleicht auch die, die jetzt noch keinen Partner haben und gerne einen möchten. Herr, wie wir auch für andere Wünsche füreinander beten, möchten wir auch dafür sie beten, dass du sie beschenkst, so wie es gut ist für sie. Und wenn das irgendwie möglich ist, schenken doch ganz einen tollen Partner, dass sie da mit ihm könnt, ja, dein Reich bauen und das Spiegelbild sein auch für dich, für die Ehe zwischen dir und uns. Und auch die schon ein paar sind und jung sind, dass du ihnen einfach zeigst, Herr, ist es gut? Passen sie zusammen, gehören sie zusammen. Du ihnen helfen, die richtigen Kriterien anzuwenden, dass sie wirklich ein gutes Fundament haben, auch für die Zukunft. Und dass sie eben wieder den grössten Segen können empfangen können, indem sie den Spiegel sein können, auch für die Ehe zwischen dir und uns. Danke vielmal für deine grosse Liebe, für deine Geduld, für deine Gnade. Wir brauchen es immer wieder neu. Amen.